Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Sponsor Audible. Und unter audible.de/insertmoin, wenn ihr euch dort anmeldet, bekommt ihr nicht nur einen 30 Tage kostenlosen Testmonat, ihr bekommt ein Hörbuch dazu, was ihr euch frei aussuchen könnt aus dem gesamten Katalog. Und ihr unterstützt vor allem diesen Podcast, weil wir pro Anmeldung einen kleinen Zuschuss bekommen, der dieses Projekt am Leben erhält. Und ich habe sogar einen Buchtipp für euch, was wir auch schon vorgestellt haben. In Folge 1094 haben Daniel und Florian über das faszinierende Buch Console Wars gesprochen. Hört euch die Folge an. Da geht's um den Krieg zwischen Sega und Nintendo, den die damals in den Anfang, Mitte der 90er ausgefochten haben, zu Zeiten von Super Nintendo und Mega Drive. Super spannende Einblicke in die damalige Videospielwelt. Mit sehr vielen Insider-Wissen und so weiter. Also die fanden das Buch richtig gut. Das könnt ihr euch als Hörbuch auf euer iPhone, Smartphone, Tablet, PC, auf alle möglichen Geräte laden und dann hören, wenn euch die Podcasts ausgehen. Also kostenloses Hörbuch auf audible.de/insertmoin und gleichzeitig den Podcast unterstützen. Wenn das keine tolle Sache ist, dann weiß ich auch nicht. Viel Spaß beim Hörbuch hören und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Es ist Sonntag, es ist Brunchtag bei Insert Moin und wir haben heute ich will es noch nicht vorwegnehmen, ein schwieriges Thema, aber lass uns mal überraschen, wo es dann hinläuft von der Diskussion her. Und zu diesem Thema begrüße ich als erstes Miss Lady Geekness, also known as Lady Dragon Age, Sarah. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Dich brauchen wir nicht mehr vorstellen, wer auf Twitter oder so unterwegs ist oder diesen Podcast öfter hört, der hat auch dich schon öfter mal gehört und weiß, dass du im Prinzip eigentlich nichts mehr machst, 24 Stunden lang außer Dragon Age spielen, oder?
Ja, ich sage gerne, ich führe eine nicht physische Beziehung mit einem Videospiel und es ist leider nicht mal gelogen oder übertrieben.
Okay, wir lassen es mal so stehen, unkommentiert. Und der zweite Gast heute zum ersten Mal überhaupt bei Insert Moin dabei ist der Jonas. Guten Morgen.
Hi, guten Morgen. Hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Wir werden uns überraschen lassen, was das Thema angeht. soll ich ein paar Worte zu mir sagen,
Daniel? Das wollte ich gerade sagen, aber weil du schon so Ansätze gemacht hast, dachte ich, ich muss nicht mal die Frage stellen, dich vorzustellen. Aber du möchtest offenbar gebeten werden, deswegen, Jonas, stell dich doch mal kurz vor.
Genau, mein voller Name ist Jonas Maurus. Ich war bis vor kurzem der CTO von der Firma Laterpay, wo der Daniel auch längere Zeit aus unserer Sicht nicht lang genug gearbeitet hat, bevor er zurückgegangen ist zu seinem alten Unternehmen. Und war damit also eine Zeit lang Daniels Chef und Sparring-Partner für Videogames im Office, nachdem es nicht so viele andere Gamer dort gab. Und so sind wir gemeinsam auf dieses Thema gekommen, weswegen wir jetzt heute hier sind, um es zu diskutieren.
Genau, das ist nämlich das Thema. Du hast richtig gesagt, wir waren Kollegen, beziehungsweise du warst mein Chef, aber dadurch, dass wir so ein kleines Startup sind, hatten wir da eigentlich relativ flache Hierarchien und es war jetzt nie so ein klassisches Chef-Angestellten-Verhältnis und wir haben da relativ freundschaftlich, behaupte ich jetzt mal von meiner Seite, auch mal zusammengearbeitet. Das Einzige, wo wir nie uns einigen konnten, war das Thema Videospiele. Da haben wir uns lange hitzige Gefechte geliefert im Büro, weil was macht man, wenn man in einem Büro ist und nicht arbeiten will? Man redet über Videospiele, ist natürlich vollkommen klar. dann haben wir da gemerkt, das würde im Prinzip jedes Mal eine ganze Mittagspause eigentlich locker füllen mit einer Diskussion, die wir uns bei dem Thema da geliefert haben. Und es fiel mir dann aber auf in der Vorbereitung auf diesen Podcast, oha, das ist das erste Mal, dass es mir überhaupt nicht möglich ist, das Thema für diesen Podcast so in 1 bis 2 Worten zusammenzufassen, weil ich gar nicht genau weiß, auf was es da hinausläuft oder was das Thema ist. Aber ich sag jetzt mal, Jonas, du hast aus meiner Sicht eine sehr komische Art, sage ich jetzt mal, Videospiele zu spielen. Ich sag nicht, dass es die falsche ist, aber es ist eine andere Art, wie ich Videospiele spiele. Du bist nämlich so ein krasser, ja, kann man Completionist sagen, Jonas?
Completionist kann man sagen, aber nur in bestimmte Richtungen, weil ich Videospiele, also insbesondere eben Dragon Age und Mass Effect und andere storygetriebene Spiele, so spiele, dass ich versuche, alle Konversationen und alle Storypoints immer mitzunehmen. Nicht unbedingt jetzt jedes einzelne auch das allerletzte Achievement, wo man irgendwie im hinterletzten Winkel noch irgendeine Blume einsammeln muss. Aber sicherlich so gut, wie es irgendwie geht, alle Decision Points und alle Konversationen, die für das Spiel geschrieben wurden. Da habe ich eine gewisse Menge an OCD.
OCD?
Obsessive Compulsive Disorder. Mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein gerade. Das ist also die quasi den Drang, das unbedingt alles machen zu müssen. Ich bin, ich glaube, wir, du und ich sind damals darauf gekommen, wie seltsam du meine Art findest, Mass Effect und Dragon Age zu spielen, weil ich dir erzählt habe, dass ich quasi die Quick Save und die Quick Load Funktion eigentlich ständig verwende durch das ganze Game. Vor jeder Konversation, nach jeder Konversation. Es ist quasi das Rausfinden, was ist erstens der beste Konversationsstrang und zweitens, was gibt's alles an Möglichkeiten, die ich in den Konversationsbaum erforschen kann.
Alter Schwede, Alter.
Sarah, du hast jetzt da gerade schon quasi reingegrätscht, weil du auch natürlich, ich habe dich eingeladen, weil ich kann mich erinnern, dass in dem Dragon Age Cast, bei dem du damals bei uns hier zu Gast warst, da hast du sowas gesagt wie, ach ja, da habe ich dann irgendwie ein Safe Game, was eigentlich schon 2 Stunden Spielzeit mehr hatte, beziehungsweise weniger hatte, da bin ich dann wieder zurückgegangen, weil mir irgendeine Entscheidung nicht gepasst hat und deswegen bin ich zurück, um die Entscheidung anders zu fällen, damit es dann im weiteren Verlauf der Story andere Konsequenzen hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, sowas würde ich tatsächlich auch nie machen. Ich würde da immer irgendwie sagen, ja gut, du hast ja diese Entscheidung jetzt getroffen, das ist jetzt so, das ist deine Story, damit musst du jetzt leben. Also hast du dich jetzt in diesen Ausführungen von Jonas so ein bisschen wiedererkannt oder hast du da trotzdem irgendwie eine ganz andere Art, daran zu gehen?
Nee, das ist tatsächlich, mir geht es sehr, sehr ähnlich wie Jonas. Ich würde jetzt auch gerne sagen, leider, aber ich meine das natürlich nicht gemein. Weil mein Problem ist, es gibt für mich schon zu wenig Speicherplatz, um quasi alle Speicherpunkte zu setzen, die ich halt gerne hätte. Und so ist es auch gekommen. Und ich glaube, es waren auch nicht nur 2, sondern um die 6 bis 10 Stunden, die ich wegen eines. Aber egal, das ging mir schon bei Origins so, dass ich mich dann stellenweise wirklich von mehreren 10 bis 15 Spielstunden trennen musste, weil jemandem die Entscheidung nicht gefiel, die ich mit einer Quest irgendwie getroffen habe. Und hätte ich damals natürlich immer vor den Gesprächen gesaved, hätte ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dahin irgendwie unbeschadeter durchzukommen. Aber nee, mir ist es tatsächlich auch, also wie Jonas eigentlich auch sehr schön gesagt hat, mir ist es auch sehr, sehr wichtig, immer alle Optionen zu kennen, also wie man sich mit den Leuten unterhält, was halt bei gerade bei der Dragon Age-Reihe unglaublich wichtig auch ist, weil da so viel, also man kann das Spiel ja auch komplett anders spielen, aber von meiner Sicht aus liegt da auch extrem viel Fokus auf den Beziehungen, die der Spieler quasi mit den anderen Charakteren hat und deren Geschichten.
Aber geht's euch da eher um die Geschichte oder bist du, oder beziehungsweise Sarah, jetzt nochmal an dich die Frage, oder bist du dann tatsächlich auch so ein Completionist im Sinne von, dass du wirklich jede Fahne einsammeln willst und jede Truhe, die man irgendwo noch in dem hintersten Dungeon finden kann, öffnen willst? Oder ist das, ich möchte alles sehen, wirklich nur auf die Story bezogen?
Also ich habe gerade bei Spielen wie Dragon Age, wo ich wirklich, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich auch schon öfters mal auf Twitter geschrieben, ich habe ungefähr 54 Spielstände schon und davon gibt's eigentlich immer einen, wo ich echt einfach alles, jede Möglichkeit, jeden Eck und wirklich jede Sidequest, also ich bringe dann auch scheiß Felandaris-Blume irgendwo hin, um, keine Ahnung, um sehr schlechtes Loot zu kriegen, das schon Level unter mir ist, aber egal. Und an dem bin ich jetzt aber noch dran, weil das ist doch sehr zeitaufwendig jetzt im neuen Dragon Age Teil, also bei Inquisition. Und ansonsten, spiele ich eigentlich so ein bisschen, wie ich halt gerade Bock habe. Also es gibt so, es ist gerade bei Dragon Age ist lustigerweise abhängig von den Regionen, die man besucht. Es gibt so Stellen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, die zu besuchen. Zum Beispiel bei Origins irgendwie so ein Fade Level oder der Mage Tower so, oder bin ich immer so, da kämpfe ich mich irgendwie durch, aber möglichst schnell halt und teilweise auch ein bisschen gerusht. Aber ansonsten, ich glaube, ich spiele so mittel viel. Also jetzt so vom Completionist her.
Also es geht ja dann tatsächlich auch eher um die Story-Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Mass Effect ging es mir teilweise, also ist halt, ich bin irgendwie beim Mass Effect nie so ganz doll reingekommen wie bei Dragon Age, aber da habe ich dann wirklich nur so die Story-Teile gespielt. Da musste ich auch teilweise so ein bisschen noch leveln, um überhaupt weiterzukommen. Und sowas mag ich halt gar nicht. Also da war für mich dann auch irgendwann Ende. Aber ja, doch, also bei Dragon Age geht es mir sehr, sehr um die Charaktere und die Story.
Darf ich kurz fragen, ob du 57 Spielstände für viel hältst?
Das ist eine sehr gute Frage, exzellente Frage eigentlich. Nee, aber ich war nur überrascht, weil das Spiel ist erst seit November draußen und bei Dragon Age Origins, das ist halt für mich so, seit 2009 ist das für mich einfach so eine Angewohnheit, dass ich das halt einmal im Jahr durchspiele, meistens so um die Weihnachtszeit oder kurz vor Weihnachten. Und da kommt man dann natürlich auf sehr viel Spielstände und deswegen habe ich auch so viele Weltenstände dann entsprechend erstellt. Aber als mir dann das Dragon Age Keep, also diese Online-Version von den Speicherstellen quasi erzählt hat, so hey Junge, du erstellst gerade deinen 54. Charakter mit dem 68. Weltenstand, muss ich dann doch sagen so, oh, okay. Ja. Ja, kann sein. Beim letzten hat mir irgendwie die Wangenproportionen nicht gefallen.
Okay. Ich habe gerade geschaut, ich habe für Dragon Age Inquisition habe ich in zwei Verzeichnissen, weil ich sie zwischendrin rauskopieren musste, weil das Spiel irgendwo bei 250 Spielständen Schluss macht.
Richtig, das, also die meinte ich, die Limitation.
So 290 Spielstände. Und das ist ein Playthrough, weil ein wichtiger Teil, den wir da noch nicht angesprochen haben, ist, dass mein spezieller Stand bei diesen Spielen ist, ich spiele die nur einmal. Das einzige BioWare-Game, das ich zweimal gespielt habe, ist Mass Effect 1. Und das war, weil es so ewig gedauert hat, bis Mass Effect 2 rauskam, dass ich einen neuen Spielstand haben wollte für Mass Effect 2, für den Savegame-Import. Aber die bei mir ist der Drang quasi in dem einen Playthrough, für das ich Zeit habe, weil das sind ja dann doch irgendwie, wenn man es wirklich möglichst komplett spielt und mit den DLCs sind so um die 180 Stunden. Mhm. Und dank Arbeit und Mitte 30 sein, bin ich da an dem Punkt, wo ich quasi dann versuche, in einem Playthrough möglichst viel zu sehen und den Charakter trotzdem so zu spielen, wie ich ihn spielen würde. Aber trotzdem die anderen Optionen zu sehen, die ich nicht spielen würde, weil ich eigentlich nie zurückkomme, um als eine andere Person zu spielen. Also ich habe nie den Paragon und den Renegade Playthrough quasi gemacht oder sowas, sondern immer so eine Mischung, zwei Drittel Paragon, ein Drittel Renegade. Wie ist es bei dir, die Verteilung? Verhalten sich deine Charaktere gleich oder machst du dann komplett unterschiedliche?
Ja, das ist total schizophren bei mir. Ich versuch's tatsächlich immer halt, also ich erstelle dann immer Charaktere so mit gewissen Absichten, so okay, das wird jetzt so mein Null-Bock-Charakter, Kunari Warrior, keine Ahnung, der halt alle möglichst schlechten Entscheidungen trifft. Aber dann stehe ich so vor einem Charakter und denke mir so, Alter, nein, wenn ich jetzt das mache, dann wirst du auf wirklich furchtbare Weise ums Leben kommen. Ich kann das nicht verantworten. Und dann treffe ich am Schluss eigentlich immer ungefähr dieselben Entscheidungen. Ja. Und ich hasse mich dafür. Aber was ich fragen wollte, was ich total interessant finde, was du gerade erzählt hast, Jonas, ist, wenn du sagst, du spielst, also du hast ja dann quasi ein Playthrough und das ist dann so dein Canon-Charakter eigentlich, also dein persönlicher Kanon, so. Mhm. Zieht sich der dann immer durch? Also ziehst du den dann immer weiter und baust auf dem auf und so?
Ja.
Das ja, ist also halt schon cool.
Absolut. aber auf jeden Fall, Daniel hat mal einen sehr treffenden Vergleich im Büro gemacht. Er hat nämlich mich gefragt, ob ich so früher, als wir noch jung waren, der Typ war, der bei Abenteuerspielbüchern eigentlich das ganze Buch gelesen hat. Und das ist genau richtig. Also das ist quasi, ich wähle dann einen Pfad durch dieses Spiel, aber lese alle Optionen.
Aber gerade bei den BioWare-Spielen ist es doch so, dass man immer wieder vor diese wirklich harten Entscheidungen, wo es quasi, es gibt ja, also für mich war das auf jeden Fall so, dass es teilweise im Spiel einfach so Optionen gab, da gab es keine richtige oder falsche Entscheidung. Beide Entscheidungen waren herzzerreißend und scheiße. Und aber wie zieht man das dann da durch so quasi? Also wie kriegst du dann so ein Ich weiß auch gar nicht, wie ich das am besten beschreibe.
Ja, mit manchen Sachen muss man dann leben. Also das ist die, ja genau. Hätte ich die Zeit, also nehmen wir an, ich würde es irgendwie schaffen, 3 Monate Urlaub zu kriegen, dann würde ich vermutlich ein Dragon Age Playthrough machen, bei dem Alistair alleiniger König ist.
Okay, ich habe selten einen besseren Grund gehört, um Sabbatical einzureichen, als das. Sorry, Leute, ich muss mal 3 Monate weg. Ja, ey, Alistair muss ja unbedingt König sein. Es geht nicht anders.
Es gibt ja die Dragon Age Keep immerhin. Man kann es halt nur. Ich habe es ich habe meinen Import quasi genau auf den Entscheidungen aufgebaut, die ich in Origins getroffen habe, und habe jetzt hinterher festgestellt, wie schlecht diese Entscheidung war. und das basiert alles nur auf der einen Szene, wo sie irgendwie reinmarschieren und dann reden wie Zwillinge, die gegenseitig ihre Sätze beenden. Und das fand ich so unglaublich unerträglich schlecht, dass ich gerne zurückgehen würde und es ändern würde.
Oh, aber das machst du dann nicht?
Nee, dafür habe ich dann also einfach fairerweise keine Zeit.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich, also ich glaube, ich würde gerne so spielen, wie du es tust, weil mein Problem ist dann immer, wenn ich etwas finde, wo ich so denke, ach nee, ach komm, jetzt habe ich Alistair irgendwie, wird nicht der Warden sein, der auf mich wartet in Crestwind, und kriege ich plötzlich überhaupt keinen Bock mehr, mein Spielstand noch weiter zu spielen, obwohl ich den nur erstellt habe, um endlich mal einen Kunari Inquisitor zu haben. Und dann fange ich immer von vorne an. Es ist halt wirklich so, dass ich mittlerweile in sowohl Haven als auch die Hinterlands habe ich so unglaublich satt und die ganzen Quests schon 150 Mal gemacht. Und ja, ich begleite auch beim 150. Mal noch dieses scheiß Druffalo nach Hause, weil ich es nicht in diesem Spinnenort stehen lassen kann, aber egal. Und dadurch, ja, ich spiele das immer alles so 100 Mal, und ich glaube, wenn ich es nur einmal spielen würde, hätte ich viel mehr Spaß, das irgendwie nochmal zu machen, weißt du?
Aber wenn du dann, also die schwierige Frage muss ich jetzt natürlich stellen, wer opfert sich dann? Oder, oh, Spoiler Alert.
Ja, genau, das ist ja auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke, so, Dragon Age Origins war für mich ja echt so, also so als Videospiel selbst, es gibt wenige Videospiele, die mich im Leben irgendwie so beschäftigt oder mitgerissen haben wie Dragon Age Origins. Da war vielleicht noch Bioshock und Baldur's Gate davor, aber das, ja. Und die Entscheidungen, die man da ja trifft, sind echt, ey, die waren zum Haare raufen. Also da bin ich wirklich so, da musste ich erstmal das zum ersten Mal in meinem Leben wegen eines Videospiels irgendwie das Pad hinlegen und erstmal eine Runde durch die Wohnung gehen, so aller, oh Gott, was mache ich jetzt? Entweder lasse ich irgendwie mein zukünftigen Ehemann, der noch nie mit einer Frau im Bett war, mit seiner Erzfeindin, ist es ja noch nicht mal meine Erzfeindin, sondern wirklich die Person, die am meisten hasst, irgendwie ins Bett steigen, und dafür überleben wir beide, oder tue ich das nicht? Und ach, und beim Dragon Age Keep ist das dann, scheint das alles so, da geht man so mit ein bisschen entfernteren Approach irgendwie ran, habe ich das Gefühl.
Ja. Gut, ich versuche mal die Diskussion wieder ein bisschen von Dragon Age wegzubekommen. aber ich merke das schon, das ist bei euch beiden extrem schwierig. Nee, ich wollte nochmal auf dieses Speichersystem von Jonas ansprechen, weil du hast da ja ein sehr, sehr ausgefeiltes System, wie du dir Quicksaves oder beziehungsweise Hauptsavepoints anlegst und wie du auch auf diese exorbitanten Summen von über 200 Speicherständen kommst. Und so als Anschlussfrage weiß ich ja bei dir auch, dass du ein großer Fan von Spielkonsolen bist. Ich hoffe, man kann die Ironie aus diesem Satz raushören. Und deswegen sowas extrem hasst, wenn es ein, wie du es immer nennst, Konsolenspeichersystem gibt, was teilweise gar nur ein Savegame führt oder zum Beispiel automatisch vor Beginn eines Dialoges abspeichert. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Problem, wenn es danach automatisch abspeichert und du das dann nicht mehr ändern kannst. Das ist das, was dich extrem stört, oder Jonas?
Ja, richtig. Das ist eigentlich, das ist ein guter Punkt und vielleicht auch der einzige größere gültige Punkt, den ich aus meiner eigenen Erfahrung da ableiten kann. Das typische Konsolenspeichersystem, so wie es dann bei Mass Effect implementiert wurde und dann bei Dragon Age ab Dragon Age 2, zeichnet sich ja zum Beispiel schon mal dadurch aus, dass man Save-Game-Spielstände nicht in irgendeiner Form benennen kann.
Genau.
Und wenn man dann 300 Stück hat und nach dem einen sucht, wo man eine bestimmte Entscheidung ändern kann, dann ist das eine einzige Katastrophe. Ich habe zwar auch das Gefühl, dass das aber dann das Spielen vermutlich streamlined. Also es wäre für mich vermutlich unerträglich, so zu spielen, aber ich weiß noch, Daniel, dass du zu mir gesagt hast, nee, du spielst das halt irgendwie dann halt durch, und das ist halt dann dein Playthrough und das ist halt dann so gewesen. Und du gehst nicht zurück und fragst dich dreimal, war das jetzt die richtige Entscheidung? wen ich da zurückgelassen habe oder so. Und ich glaube, dass das ein bisschen gefördert wird durch dieses, dadurch, wie umständlich es ist, quasi Safe Games anzulegen und zu verwalten. Ich war eben ein Riesenfan von Dragon Age Origin, weil das quasi zeitgleich rauskam mit Mass Effect. Und bei Dragon Age Origin konnte man die Safe Games nicht nur benennen, sondern hatte unendlich viele. Und bei Mass Effect 1 konnte man die Spielstände, ich weiß nicht, man konnte sie, glaube ich, in der PC-Version benennen, kann sein, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall gab es ein relativ niedriges Limit von irgendwie 60 Stück oder so. Und da habe ich also sicherlich während meinem Playthrough mehrmals das Spiel verlassen müssen, um die Spielstände aus dem Savegame-Verzeichnis zu entfernen, also zu backuppen und dann weiter zu spielen.
Okay, aber das geht quasi, dass man die einfach rauszieht, irgendwie auf den Stick oder in einen anderen Ordner rüberschiebt und dann kann das Spiel die erstmal nicht mehr finden, aber man kann die dann später wieder zurückimportieren.
Genau, in der, also in der Annahme, dass man das dann auch macht. Und ich habe das auch tatsächlich, glaube ich, dann ein, zweimal gemacht. Also bei Mass Effect, wie gesagt, das ist das eine Spiel, das ich zweimal gespielt habe. Der größere Punkt, ich habe nur heute Morgen ein bisschen eben drüber nachgedacht, jetzt vor dem Podcast, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Spielefirmen das oder die Hersteller mittlerweile eben das sehr gut beherrschen, Save Points an den Stellen zu setzen, wo die entsprechend schwierigen Kämpfe passieren oder wo das Spiel eben einen bestimmten Stand erreicht hat, also irgendwie, wo man Akt 1 verlässt und in Akt 2 eintritt, sodass eben auch sie die Frustrationsgrenze für die besonders schwierigen Stellen irgendwie managen. Aber ich habe den Eindruck, was sie eben noch überhaupt nicht raus haben, ist gutes Save-Point-Placement, um die Frustration mit der gerade gelaufenen Konversation zu managen. Also, was mir eben relativ oft passiert ist, dass ich eine Szene in, gerade bei BioWare-Spielen, das ist wirklich besonders auffällig, aber es ist auch sicher in anderen Games so, aber bei BioWare-Games ist es wirklich auffällig, dass ich quasi eine Konversation spiele und dann sehr frustriert bin mit dem Outcome. Aber das Spiel hat automatisch danach gespeichert. Der nächste Autosave-Point ist quasi nach der Konversation. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es eine Designentscheidung ist, quasi, dass man dem Spieler möglichst zeigen möchte, okay, du hast es jetzt gemacht und das ist jetzt deine Entscheidung. Und du sollst eigentlich nicht zurückgehen. Oder ob es quasi einfach nur extrem schlechtes Checkpoint-Placement ist.
Also gerade beim letzten Dragon Age hatte ich oft das Gefühl, das liegt halt an den damit verknüpften Achievements, also beziehungsweise jetzt Ingame Achievements und erledigten Quests, weil quasi manchmal, also gerade so nach Konversation und so schließt man ja was ab. Also oder beziehungsweise die Konversationen sind meistens so gesetzt, bevor man etwas macht, also bevor man eine Quest annimmt oder wie man eine Quest annimmt und dann nochmal hat man immer so ein quasi Schlussgespräch und danach wird halt gespeichert, dann erscheint eben das, was Jonas angesprochen hat, so ein Autosave und dann werden die Quests quasi als abgehakt markiert im Spiel. Und ich finde das aber auch total unpraktisch.
Ja, ich würde mir total, also ich würde mir eben wünschen, dass wenn man schon eigentlich den Platz hat, wie auf jedem PC zumindest, unlimitiert viele Savegames anzulegen, dann wäre es eigentlich nett, wenn sie quasi ein Savegame vor der Konversation machen würden und eins danach.
Das haben mich bei Inquisition sowieso ein bisschen abgefuckt. Also ich habe im Vorfeld über vieles gemeckert, aber am meisten wirklich darüber, dass die Spielstände künstlich begrenzt sind auf den Konsolen. Also jetzt bei der PS4 ist es noch, geht's noch. Das sind auch die 250 Speicherstände, die man haben kann. Aber auf der Xbox war, glaube ich, bei 25 oder 50 war schon Schluss. Also wirklich so, nachdem ich vielleicht gefühlt 4 Stunden gespielt habe, in der Tat vielleicht 60, aber wer zählt das noch? Und das, was du gemeint hast, das mit dem, das sollte man eigentlich nicht erzählen, schon gar nicht öffentlich. Das Problem ist, die Speicherstände nicht mehr benannt sind. Ja, das empfinde ich auch als sehr, sehr großes Problem. Ich habe früher ja auch sehr, sehr viel, also ich spiele mittlerweile fast nur noch Konsolenspiele. Vorher habe ich sehr viel am PC gespielt. Jetzt spiele ich nur noch irgendwie die Sims oder City Skylines oder so. Ja, egal. Das Nichtbenennen, die Nichtbenennungsmöglichkeiten der Spielstände habe ich mit einem physischen Tagebuch überbrückt. Also ich führe wirklich ein Buch darüber, welche Spielstände zu welchen Szenen führen oder weißt du, so vorwichtigen Szenen oder vorwichtigen Entscheidungen oder okay, hier ist jetzt Arrival at the Winter Palace, da weiß ich, das dauert jetzt noch ungefähr 3-4 Stunden, bis ich dann wieder raus bin, dann legt man den mal an und dann will ich den auch nicht mehr löschen aus Versehen, weil ich stellenweise schon so, wenn ich einen neuen Charakter erstelle und da dann die ersten 10 Speicherstände habe, muss ich wieder irgendwo welche löschen und so. Es ist, wenn ich da kein Buch führe, werde ich verrückt.
Das ist quasi das moderne Äquivalent zu dem karierten Block, wo man die Dungeon-Karte drauf gemalt hat.
Ja, genau. Ja, das habe ich früher auch gemacht und ich liebe die. Ich habe ja die Notizbücher noch von früher. Egal. Das andere, jetzt kommt es noch dazu. Ich finde deine Art zu spielen, finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem auch aus dem einen Aspekt heraus, dass du dir quasi diese Spielstände an allen legst, damit du wieder dahin zurück kannst. Jetzt nicht von einem spielerischen Standpunkt, sondern von einem voyeuristischen Standpunkt, weil es gibt unglaublich, egal ob in Mass Effect, also in den ganzen BioWare-Spielen, manchmal auch bei anderen, gibt es immer diese Punkte, die ich einfach nochmal gern sehen würde. Also so, seien es Cutscenes, seien es Szenen, oder ist es sogar ein Endgegner, das sind einfach so Sachen, die ich mir, wenn ich, keine Ahnung, aus dem Alltag irgendwie einfach mal wieder Konsole anwerf, das möchte ich sehen. Und netterweise stellt einem die PS4 ja mittlerweile die Option zur Verfügung, das alles hochzuladen, direkt auf YouTube. Und das hat ganz böse Ausmaße bei mir angenommen. Nicht nur habe ich meinen ersten YouTube-Kanal erstellt, darauf finden sich mittlerweile auch so an die 200 bis 300 öffentliche und dann nochmal 200 bis 300 private Videosequenzen aus Dragon Age.
Aber das ist ja alles eigentlich schon fast kein Spielen mehr. Das ist ja, es wirkt ja fast schon wie eine komplette Dekonstruktion dieses Spiels. Also könnt ihr auch, also was Jonas so gesagt hat, könnt ihr da meinen Standpunkt so ein bisschen nachvollziehen, weil ich tatsächlich auch ja jemand bin, der halt sagt, ja gut, ich spiele das dann so einmal eben durch und ich lebe dann mit den Konsequenzen und Entscheidungen, die ich getroffen habe und das ist dann mein Playthrough. Und gerade bei den, also ihr bezieht das jetzt alles immer sehr auf diese BioWare-Spiele und die sind da natürlich sicherlich auch von Optionsauswahl und so sind die da wirklich beispielhaft, aber bei Telltale-Spielen ist es ja so, dass, also wir füllen in diesem Podcast ganze mehrere Folgen mit einem Spiel, weil wir über jede Episode dann einzeln reden und dann sagen, ja, also in der zweiten Episode habe ich mich für den entschieden und dann war der Charakter, der dann bei dem anderen irgendwie auf einmal total wichtig geworden ist, in der dritten Episode ihn da irgendwie in einer brenzligen Situation gerettet hat. Das ging dann bei mir gar nicht mehr. Also da kann man halt eben extrem viel drüber diskutieren und hat dann auch so ein bisschen so, das ist halt so das Salz in der Suppe, dass man da halt auch dann sagt, ach krass, bei dir ist dann das passiert, das ist ja mega interessant und so. Mhm. Und das macht ja auch für mich so ein bisschen den Reiz dieses Medium-Videospiels aus, dass man da halt über sowas diskutieren kann, was man halt in einem Film oder in einem Buch oder was weiß ich was, kann man das halt nicht machen, weil da sieht ja jeder das Gleiche und dann kann man vielleicht über die Interpretation des Ganzen reden, was man da gesehen hat, aber man kann nicht sagen, ich habe mich da ganz anders entschieden und das waren meine Gründe dafür. Und also habt ihr da nicht so ein bisschen das Gefühl, dass ihr diese Spiele halt komplett in ihren Mechaniken dekonstruiert und deswegen auch dieses Medium Videospiel als einziges interaktives Medium, was mir jetzt so einfällt, auch einfach komplett entzaubert für euch? Also Jonas?
Ich glaube, dass man die dass du Analogien in anderen Medien suchen kannst, weil mir erscheint, dass das, was Sarah macht, ist eben wie das Zurückkehren zu einem wirklich guten Buch, dass man irgendwie einfach mehrmals liest, weil es einen so fasziniert. Und also ich habe das zumindest mit, ich habe manche Bücher, ich habe kein einziges Computerspiel, bei dem es so ist, aber ich habe auf jeden Fall einige Bücher, insbesondere von Charles Stross, die ich in meinem Leben mehrmals gelesen habe und wahrscheinlich noch mehrmals lesen werde. Und ich habe den Eindruck, dass das dass die Faszination, die da drunter liegt, in etwa dieselbe ist. Ich finde es ganz gut, dass du Telltale angesprochen hast, weil erstens, ich spiele Telltale-Spiele ganz genauso. Die sind allerdings deutlich frustrierender, weil du mit dem Taskmanager das Spiel beenden musst, damit du
bevor du schon fast hängt, dass du das Spiel dann abstürzen musst.
Ja, nee, ich habe es tatsächlich bei The Wolf Among Us, der in der ersten Episode ausprobiert, wenn ich es mehrmals, also weil die Spiele sind ja nicht lang. Wenn ich es mehrmals spielen würde, um die Optionen auszuprobieren, dann müsste ich erstens Buch führen, welche Optionen ich gewählt habe und zweitens wird es trotzdem länger dauern. Also, dasselbe gilt aber auch eben für Spiele wie Life is Strange und so. Und für mich ist das, ja, die Konstruktion ist es sicher, weil erstens fand ich das sehr faszinierend, wie viele Leute davon überrascht waren, dass Mass Effect 3 eben am Ende diese berühmten drei Knöpfe hat, wo man das Ende wählt. Weil wenn man die Mass Effect-Reihe so spielt wie ich, dann hat man schon einen sehr guten Überblick darüber gehabt, wie viele ernsthafte Decision Points es eigentlich gibt. Es gibt, also schlichtweg durch die Menge an Zeit, an Entwicklerstunden und Drehbuchschreibern und Voice-Acting-Stunden gibt es halt eine starke Limitierung von dem, was der Hersteller machen kann. Und es gibt nur ganz wenige Spiele, so wie The Witcher 2, die irgendwo in ihrer Kampagne tatsächlich einen Punkt haben, wo es dann richtig große Unterschiede gibt in den Assets, die man zu sehen bekommt, weil man wirklich in eine komplett andere Stadt geht. Mit anderen Quests, mit allem anders. Das gibt's eigentlich nur sehr selten. Und das gilt übrigens auch für die Telltale-Spiele. Da ist es sicher, dadurch, dass die Production-Values nicht so hoch sind, können die mehr machen. Aber auch da ist ja die grundlegende Story immer relativ linear.
Das ist aber auch was, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, wo ich mich aber erinnern kann, dass das auch ein Dorn dir im Auge stets war. Nämlich, du hast sie, glaube ich, so Walled Gardens oder sowas hast du sie genannt, ne? Also Bereiche eines Spiels, die man de facto nicht in einem Durchgang sehen kann, weil es eben in der Mitte einen Entscheidungspunkt gibt und da ist halt jetzt, okay, du gehst jetzt Weg A oder du gehst jetzt Weg B und es ist nicht möglich, es irgendwie noch zu schaffen, dass man jetzt sagt, ja gut, dann gehe ich halt danach in diesen Bereich zurück. Auch was, wo du sagst, Jonas, das ist ja extrem lästig bei Spielen, dass es Bereiche gibt, die man dann eben in einem Durchgang gar nicht sehen kann.
Ja, ich würde es nur nicht verallgemeinern. Ich will nicht sagen, dass das für alle Leute ein Problem ist oder sowas oder dass ein Problem mit dem Spiel ist. Ich würde nur sagen, wenn man jetzt meine Beschreibung von der Art und Weise nimmt, wie ich solche Spiele spiele, dann kann man sofort erkennen, wo das Problem ist. Weil ich versuche, sie nur einmal zu spielen, um möglichst viel zu sehen. Und das bedeutet, dass ich in dem Fall dann tatsächlich einfach eine ganze Reihe von Levels, Monstern, Quests garantiert nicht zu sehen kriege.
Genau, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du ansprichst. Den finde ich auch ganz wichtig. Und da habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, mein Freund spielt ja auch Videospiele und wir unterhalten uns eine Menge drüber. Und das fällt bei mir leider unter schlechtes Game Design. Weil meistens werden genau solche Punkte, also wie hast du sie genannt? Nee, wirklich.
Walled Gardens oder sowas war, glaube ich.
Ja, ach so, okay, ja. Oder diese versteckten Gärten quasi. Die werden oft genutzt, um halt einen Spielfluss eigentlich zu verlängern, beziehungsweise es ist so eine Fake-Entscheidung, weil meistens führt danach das Spiel ja wieder an den Punkt, wo quasi alle sind. Also zum Beispiel, mir fällt kein anderes Beispiel ein aus Dragon Age gerade. Aber dort gibt's auch ganz am Anfang eine der ersten größeren Hauptstory-Quests, wo man entweder zu Platz A oder zu Platz B geht. Aber wenn das durch ist, dann kommen alle bei Platz C raus. Also alle, egal ob du Platz A oder Platz B gemacht hast. Und das finde ich ehrlich gesagt auch unnötig oder schlecht, weil das führt so zu diesem, sagen wir, dem Molyneux-Effekt, wo man das Gefühl hat, man hat eine wichtige Entscheidung getroffen, aber eigentlich ist es Schnurz.
Ja klar, aber du hast ja trotzdem, wenn ihr so spielt wie ich, dann habt ihr die Illusion, dass diese Entscheidung wichtig gewesen wäre. Und dadurch, dass ihr das natürlich ganz anders spielt, da kommen wir wieder auf den Punkt der Dekonstruktion zurück. Ihr könnt natürlich dann solche Gameplay und so Story-Schwächen einfach eklatant aufdecken, weil ihr sagt, naja, du sagst, hey, am Anfang muss ich die total wichtige Entscheidung treffen und ich sitze da mit schweißnassen Händen und muss eine Viertelstunde, wie du gesagt hast, Sarah, in meiner Wohnung rumlaufen, um mich zu entscheiden, was ich dann mache. Und dann gibt's die Entscheidung, machst du Weg A oder machst du Weg B? Und dann stellt man aber fest, okay, es ist in beiden Fällen eigentlich nur ein kleiner Umweg, der dann im Endeffekt für alle wieder zu C führt. Mir fällt sowas nicht auf, weil ich dann halt sage, boah, war das eine krasse Entscheidung und ich weiß nicht, wie die restliche Story weitergegangen wäre, weil ich im Prinzip mit dieser Illusion lebe, ich hätte dort eine wichtige Entscheidung getroffen. Und das ist ja auch bei Telltale-Spielen immer so. Gut, ein Stück weit betreiben wir dann auch immer in unseren Spoilercasts, wenn wir drüber reden im Podcast, auch eine Form der Dekonstruktion, weil wir dann halt auch oft feststellen, egal wie wir uns entschieden haben, alle hatten dann doch immer ungefähr ähnlich die gleiche Story. Und ihr habt da natürlich den Nachteil, dass ihr halt sowas dann einfach radikal aufdeckt und euch damit möglicherweise auch ein Stück, ja, Spaß will ich nicht sagen, aber so ein Stück Freude an dieser Interaktion vermaledeit, oder?
Das würde ich nicht sagen. Nee, weil ich meine, ich spiele ja die Spiele nicht, weil sie mir keinen Spaß machen. Also es macht mir sehr großen Spaß, alle diese Adventures, Role-Playing-Games zu spielen oder jetzt endlich GTA 5 auf dem PC. Und die dann eben zu erforschen. Aber ich glaube, dass Illusion ist vielleicht echt ein sehr gutes Wort, weil man das Medium auf eine gewisse Art konsumiert. Und ich kann mich nur, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich war ja jetzt lange Zeit, die letzten 5 Jahre, technischer Geschäftsführer von der Laterpay und bin eigentlich in meinem Herzen Entwickler. Und ich kann mich selber als Programmierer nie davon trennen, dass ich weiß, was die Limitationen sind. Also ich kann mich nicht der Illusion hingeben, dass es tatsächlich eine Firma gibt, die ein AAA-Game produziert für 3-stellige Millionenbeträge und sich und wirklich bewusst die Entscheidung trifft, wir produzieren hier Assets für 20 Millionen Dollar, die Hälfte unserer Konsumenten nicht sehen wird. Das ist einfach was ich mir nicht vorstellen kann. Und deswegen, weil du auch unter Umständen deutlich höhere Qualität produzieren könntest, die 100% deiner Konsumenten zu sehen kriegen. Oder wie wir ja, denke ich, alle wissen, werden ja die meisten Spiele gar nie durchgespielt. Das ist ja ein, also wer weiß, wie viel Prozent es dann wirklich sind. Aber du möchtest ja auf jeden Fall die möglichst beste Qualität liefern. Ich kann mich nie so weit von dem Spiel entfernen, dass ich das quasi betrachte als, so wie du jetzt gesagt hast, Daniel, als da muss ich so eine krasse Entscheidung treffen und ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen wäre, weil irgendwo im Hintergrund in meinem Gehirn gibt es immer die Stimme, die sagt, es geht für alle im Endeffekt fast genauso weiter. Es fehlt halt dann dieser eine Charakter oder der steht halt dann nicht an derselben Stelle und du hast dann auch keine Konversationen mit dem. Aber das heißt auch, dass die Konversation eigentlich nie irgendwas enthalten kann, was spielverändernd ist.
Da würde ich mal sehr gerne wissen, ob dabei BioWare, die sind ja auch bekannt dafür, dass sie da immer so Daten erheben. Ich glaube, man kann da auch am Anfang immer irgendwie zustimmen oder nicht zustimmen, ob man die Sparten, wie man das Spiel spielt, an BioWare übermittelt oder in dem Fall an EA übermittelt haben möchte, weil die geben ja dann auch solche Sachen raus, so Statistiken wie, 20% der Spieler haben das gemacht und 80% der Spieler sind gar nicht bis zum Ende gekommen, lauter so Zeug. Und da bin ich mal sehr... Da würde ich mal gerne mal den Typen kennenlernen, der dann solche Sachen von euch anschaut und sagt, hey, Moment, was ist da denn? Da muss irgendein Messer, muss irgendwas kaputt sein mit der Messung, das kann doch nicht stimmen. Da hat einer irgendwie 500 Spielstände und hat irgendwie das Ende 200 Mal gesehen, bevor er sich dann für eins entschieden hat und so. Das kann ja nicht sein. Und dann wird das wahrscheinlich einfach rausgelöscht, weil man sich denkt, da ist was kaputt gegangen bei der Übermittlung.
Siehst du, ich hab den geheimen Traum, dass es irgendwo bei BioWare einen Typen gibt, der diese Statistiken anschaut, während sie jetzt das nächste Messe-Effekt-Game planen und der sieht, dass es doch einige Leute gibt wie mich, die deren Engagement mit Mass Effect 3 so war, dass sie es bis zum Ende gespielt haben und als sie das erste Mal das Ende gesehen haben, nie wieder. Ich hab das Ende gesehen und ich habe mich in dem BioWare Social Account noch ein einziges Mal aus Mass Effect 3 angemeldet, als die Extended Edition rauskam, um zu sehen, was sie geändert haben. Und ich habe keine Minute Multiplayer gelockt und so. Ich habe diesen geheimen Traum, dass es den einen Typen gibt, der das sieht und sagt, oh ja, es gibt wirklich Leute, die wirklich angepisst waren von diesem Ende.
Ich glaube, wenn es solche Leute gibt, dann ehrlich gesagt doch schon bei BioWare. Also die hören ja sehr auf die Community und die kommen ja auch immer mit so. Also ich finde es auch, jetzt wo du es erzählt hast von dem Programmiererstandpunkt her, da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht, aber es macht eigentlich voll Sinn. Weil es erzählt halt auch gerade das so, du kannst eigentlich gar nicht zwei verschiedenen Spielern zwei komplett verschiedene Stories geben. Das macht keinen Sinn. Deswegen ist es eigentlich, Illusion finde ich auch ein guter Begriff, dass sich der Spieler die Illusion eigentlich, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Daniel in diesem Fall, macht sich ja eigentlich dann nur sehr die subtil. Illusion. die Illusion, so ein eigenständiges Spiel gespielt zu haben.
Ja, also mir taugt dann einfach die Illusion. Es reicht mir daran, glauben zu können, dass ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe. Und ich sehe es halt auch mit diesen Walled Gardens. Natürlich macht es aus Entwicklersicht, wie Jonas das richtig gesagt hat, eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Weil warum solltest du was programmieren, was, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal von einer normalen Verteilung aus, einfach 50% der Spieler nicht sehen können, weil sie sich halt am Anfang für einen anderen Weg entschieden haben. Das Problem ist halt nur, wenn du halt keine Walled Gardens haben willst, dann kommst du halt in so ein Ende wie bei Deus Ex Human Revolution rein, wo du, egal wie du die 20 Stunden oder wie lange du vorher gespielt hast, es ist alles vollkommen wurscht, du hast am Ende drei Knöpfe, also sprichwortlich drei Knöpfe am Ende von Human Revolution, also es tut mir Zeit, welches Thema ich jetzt spoilern muss, aber du kommst in einen Raum, wo einfach ein quasi Dashboard ist, wo du drei Knöpfe drücken kannst, was für ein Ende du haben willst, und das ist ja dann das absolute Gegenteil des Walled Gardens, weil man sagt, es ist vollkommen wurscht, was du vorher gemacht hast, welche Nebenquests du gemacht hast, wie du dich entschieden hast an entscheidenden Storywendungen, du kriegst am Ende drei Knöpfe und kannst dann dreimal das Ende ansehen, und Jonas, das wirst dir wahrscheinlich auch sehr gefallen haben, du hast vorher ein Safe Game, zu dem du immer wieder zurückgehen kannst und kannst die drei Knöpfe einfach da rein ausprobieren und kannst dann alle drei Enden sehen.
Ich hab,
fand ich ganz schön lächerlich, aber muss bei dir ja Freudenstürme ausgelöst haben, oder?
Nachdem ich mich also an Mass Effect schon entzündet habe, Deus Ex hat, wenn ich mich richtig erinnere, immerhin drei unterschiedliche Videos produziert. Das ist schon, also das war schon ein hohes Niveau.
Hoch der Gefühle.
Genau. Aber die, das Gegenbeispiel ist Far Cry 4, was ich vor 3 Wochen endlich fertig gespielt habe. Und bei Far Cry 4 gibt es tatsächlich, auch wegen dem Autosave und keine manuellen Save-Games, gibt es keine Möglichkeit, das Ende, ich habe den, Spoiler-Alert, den König, genau, am Ende erschossen. Und es gibt keine Möglichkeit, zurückzugehen und ohne nochmal quasi die Kampagne zu spielen, weil das Autosave-Game dann am Ende des Spiels quasi erzeugt wird. Und da fehlen dann, wenn ich nach den YouTube-Videos gehe, rund 10 Minuten Konversation mit quasi noch mehr Informationen und Animationen und allem Möglichen, wenn man ihn erschießt. Dann ist quasi der Cut-off einfach 10 Minuten vorm Ende. Und du kannst auch nicht mehr zeitsparend dahin zurück.
YouTube ist ein ganz gutes Beispiel, weil das mache ich dann tatsächlich möglicherweise auch mal, dass ich sage, okay, ich habe es jetzt so gespielt, ich habe mich an der Stelle dann dazu entschieden, den Gegner zu erschießen oder laufen zu lassen oder so, und dann gucke ich mir möglicherweise mal bei YouTube noch das andere Ende an, weil ich dann sage, ich meine, oder es gibt ja teilweise auch so Videos, wo du einfach dann irgendwie all three Endings oder sowas, und dann werden die einfach der Reihe nach abgespielt. Das ist ja wirklich was an meiner Stelle dann irgendwie sagen muss, gut, das reicht mir dann, dann ist das nicht gar so schlimm und ich muss mich da nicht gar so technisch verrenken, um das irgendwie zu sehen zu bekommen, sondern ich gucke einfach mal, weil es mich interessiert. Aber scheint ja dann zum Beispiel dir, Sarah, nicht wirklich zu reichen. Einfach nur das Wissen, wie es anders hätte ausgehen können, aber du schaust es halt nur als Video an.
Ja, ich frage mich auch gerade, warum ich das eigentlich, also ich bin jetzt mittlerweile irgendwie, ich höre euch schon zu, aber ich überlege jetzt gerade, wie ist es eigentlich so weit gekommen, weil, ja,
das ist quasi eine Therapiesitzung für dich
auch. Ja, irgendwo. Schon ein bisschen. Ich glaube, die Antwort, auf die wir kommen, wird mir nicht gefallen. Ich immer wenn ich von Sachen irgendwie höre, also egal welches Spiel es ist, egal welcher Titel, und Leute erzählen, ja, und dann ist das und das passiert, und dann denke ich mir so, oh, das muss ich auch haben, das muss ich auch spielen, genau so will ich es auch haben. Also für mich sind auch diese Telltale-Spiele sind ein absoluter Albtraum. Wirklich. Und deswegen, ich spiele die auch sehr harzig, sag ich mal, oder sind schon seit sehr langer Zeit auf meiner, oh Gott, das liegt da noch und der Witcher liegt da auch noch und das liegt hier alles einfach nur rum und ich habe keine Zeit, weil ich Dragon Age spielen muss. Aber mir reicht es nicht. Also ich weiß, es gibt 100.000 YouTube-Videos, die mich total interessieren würden, die mir auch zeigen, wie dieses Spiel sonst noch enden könnte oder was ich vielleicht an dieser Stelle des Spiels verpasst habe oder so. Aber ich kann mir das nicht angucken. Ich muss es selber spielen. Und ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie das kommt. Aber ich hatte das Ich habe jetzt gerade überlegt, so ist das jetzt erst so seit der PS4 und seit überhaupt, also quasi seit der letzten Generation, dass es mehr YouTube-Videos einfach gibt als noch während in meiner Kindheit. Aber das ging mir eigentlich schon mit der ersten Xbox so. Also ich bin jetzt mittlerweile in der Zeit so bis dahin zurück, wo ich bei Enter the Matrix, obwohl ich das Spiel wirklich gehasst habe, es hat keine Sekunde Spaß gemacht und ich habe es echt nur gespielt wegen der Cutscenes, weil die halt noch zusätzliche Szenen zum Film lieferten. Und ich habe es trotzdem zweimal durchgespielt, weil es halt unterschiedliche Szenen und Erlebnisse gibt mit Ghost und Niobe. Und ich weiß auch nicht, was in meinem Leben passiert ist, dass ich so etwas mache.
Okay, das sind ja jetzt Abgründe, in die wir hier blicken. Also,
gab es auf dem Super Famicom auch solche Spiele, die ich vielleicht gespielt haben könnte?
Ich weiß gar nicht, aber es ist tatsächlich sehr interessant, dass du sagst, ich habe dieses Spiel, es hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht, aber ich habe es zweimal gespielt, weil ich einfach wissen wollte, was in beiden Handlungssträngen vorkommt. Und es gab ja durchaus auch so, keine Ahnung, Resident Evil oder sowas sind ja auch so Spiele, wo du am Anfang Charakter auswählst und je nachdem, mit welchem Charakter du spielst, ob du Jill wählst oder den, wie heißt der andere? Chris Redfield, dann hast du halt nicht ein komplett anderes Spiel, aber du hast durchaus andere Handlungsverläufe, wo es an entscheidenden Storypunkten läuft es halt ein bisschen anders ab oder weil der eine Charakter ist halt ein bisschen flinker und kann deswegen dem Monster vielleicht ausweichen und der andere muss da eher kämpfen und so. Also es ist nichts elementar anderes, aber halt doch zwei verschiedene Handlungsstränge und auch im Grunde, Jonas, wieder ein klassischer Walled Garden, weil je nachdem, was du am Anfang auswählst, bleibt dir der komplett andere Handlungsstrang komplett verschlossen, solange du nicht das Spiel dann nochmal ein zweites Mal spielst.
Ja, ich glaube, dass wir da, das ist der eine größere Punkt, den man vielleicht ableiten kann, den ich vorhin meinte, dass eben, also was Sarah gerade gesagt hat, sie hat da noch The Witcher rumliegen und verschiedene Telltale-Games, die sie noch gar nicht angeschaut hat. Und das sind ja zeitliche Limitationen, die man, glaube ich, wenn man halt als Gamer irgendwie mal spätestens nach dem Studium angekommen ist, dann kann man einfach nicht mehr alles machen. Und dann stellt sich die große Frage nach der Replay-Value. Weil das ist ja ein Ding, das in der Spielindustrie ganz häufig vorkommt, dass man sagt, okay, dieses Spiel hat hohe Replay-Value, weil man kann andere Entscheidungen treffen oder eben als anderer Charakter spielen. Also Resident Evil habe ich jetzt selber nicht gespielt, aber das, was du beschreibst, erscheint mir so quasi, das wäre dann das typische zweite Playthrough, wäre es mit dem anderen zu spielen.
Genau, ja.
Und ich versuche meine Zeit, also mit eigenem Startup und so, sowieso knapp bemessen ist. Und dann komme ich wochenlang gar nicht zum Spielen. Und dann habe ich eben mal ein Wochenende irgendwie, wo ich wirklich mir die Zeit nehmen kann. Und wenn ich an dem Punkt angekommen ist, dann möchte ich natürlich gerne möglichst optimal halt die Spiele abdecken, die in dem Jahr rauskommen, die mich interessieren. Das heißt, ich muss also zum Beispiel dieses Jahr, wenn ich mit Dragon Age Inquisition dann endlich fertig bin, muss ich Zeit einplanen für The Witcher 3. Und dann ergibt sich nicht die Frage, ob ich Dragon Age Inquisition nochmal spiele. Ja, das hätte ich machen können mit 18, aber ich kann es nicht mehr machen mit 34.
Aber es ist doch eigentlich schon irgendwie ein paradoxer Widerspruch in sich, ne? Weil du einerseits sagst, du hast keine Zeit, um das alles zu spielen. Und da glaube ich, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, das Argument, weil da erkennt sich auch jeder drin wieder, weil man halt einfach dann andere Verpflichtungen hat und halt einfach nicht alles spielen kann, wie man das vielleicht noch als Schulkind oder Student oder sowas hatte. Und dann sagst du, okay, ich habe die Zeit nicht, aber trotzdem nehme ich mir extrem viel Zeit für jedes einzelne Spiel, um das bis auf den letzten Cent, mehr oder weniger, die ich da investiert habe, auszupressen. Und statt einfach zu sagen, gut, ich habe jetzt eben Dragon Age durchgespielt, hat mich meine 25 Stunden gekostet und ich habe mir halt einfach meine eigene Story da durchgespielt und gut ist. Also eigentlich sagst du, du hast zu wenig Zeit, aber nimmst dir dann trotzdem für die Einzelspiele extrem viel Zeit. Also wahrscheinlich sogar mehr als die meisten anderen Spieler, die das Spiel auch wirklich ausführlich spielen.
Ich habe ja den einen Vorteil, nachdem ich keinen Spiele-Podcast oder sowas mache, wo ich eben eigentlich immer alle neuesten Games zumindest angespielt haben muss. Ich limitiere die Menge an Spielen, die ich spiele, sehr, sehr stark. Also das ist dann, ich habe eine unglaublich große Steam-Library, von denen ich, wo ich noch tausende Stunden übrig habe zu spielen, weil die Spiele, die ich dann im Endeffekt spiele, sind eben die AAA-RPGs. Oder dann halt so große Spiele wie GTA 5, an denen niemand vorbeikommt. Aber und dann investiere ich quasi da 120 Stunden rein. Aber das sind halt dann drei Spiele im Jahr.
Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Also ich
habe zum Beispiel bewusst die Entscheidung getroffen, nicht Bloodborne zu spielen. Weil es interessiert mich nicht genug, dass ich wirklich, also dass ich die Zeit investieren möchte, aber es ist völlig klar, wie groß das Zeitinvestment ist.
Ja, du weißt aber auch, dass das ein böses Konsolenspiel ist.
Ja.
Aber nicht mal anspielen dann?
Nee, eben dann auch gar nicht anspielen, weil ich, das ist der Punkt. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist mir nach 15 Minuten quasi Intro oder so eine Karte präsentieren mit lauter Quests drauf. Weil dann muss ich ja doch irgendwie machen. Und das kommt eben, also genau, dementsprechend sage ich halt dann, okay, diese Sachen fallen raus. Oder Dark Souls 2 ist genau dasselbe.
Das finde ich irgendwie voll interessant so, weil gerade, also mir geht es ja ähnlich, ich spiele auch nur, ich habe eine sehr, 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 sehr limitierte Anzahl Spiele jedes Jahr, die ich mir auch wirklich, also ich muss mir, ich bin ja kein toller Spielejournalist, ne, also so wie andere Leute in diesem, ich nenne jetzt wieder keine Namen, Daniel, ich kaufe mir die Spiele selber noch und ich kaufe mir, also ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, ich kaufe mir vielleicht pro Jahr, wenn es hochkommt, 3 bis 4 Spiele. Und die spiele ich dann ja auch mehrere. Also jetzt Animal Crossing sind 500 Stunden, Fantasy Life sind auch schon 60 bis 70. Es summiert sich dann einfach. Aber es sind halt auch wirklich Spiele, auf die ich Bock habe. Und die behandle ich dann auch wirklich, wie Jonas ganz richtig gesagt hat, wie ein gutes Buch. Also dass ich da dann immer mal wieder Lust habe, hin zurückzukehren oder mal wieder reinzugucken. Meistens bin ich dann überfordert mit der Stelle, an der ich stecken geblieben bin zuletzt, weil ich spiele auch prinzipiell fast keine Spiele durch. Ich weiß auch nicht, warum. und fange dann nochmal von vorne an. Aber eigentlich finde ich das, also trotzdem muss man doch ein Spiel irgendwie mal antesten oder anspielen, um zu wissen, ob es einem überhaupt gefällt. Weil sonst findet man ja zum Beispiel, findet man gar keine coolen Sachen, die einem vielleicht gar nicht gefallen würden.
Aber da bin ich tatsächlich auch bei Jonas, weil echt? Ich kann Spiele sehr, sehr schwer nur so anspielen. Also ich habe wirklich körperliches Unbehagen dabei, wenn ich weiß, ich habe noch Spiele auf der Konsole oder in der Disc rumliegen, wo ich weiß, ich habe sie noch nicht zu Ende gespielt. Und es tut mir extrem im Herzen weh, ein Spiel irgendwie abzubrechen an irgendeiner Stelle aus irgendeinem Grund. Also ich weiß nicht warum, aber es reicht mir dann tatsächlich auch einfach nur irgendwie den Endkampf geschafft zu haben oder sowas. Ich bin dann nicht jemand, der dann sagt, ja, du hast aber das und das noch nicht gemacht oder du hast noch einen Quest-Log, was irgendwie noch 40 offene Missionen hat. Das stört mich dann nicht. Aber wenn ich weiß, ich habe die letzte Mission gesehen und klar könnte ich jetzt noch mal in die Welt zurückkehren und oder bei GTA, ich könnte noch alle 20 Stunts machen und alle 50 Missionen der Flugschule und ich habe noch hier 1000 Nebensachen und sowas. Das stört mich dann nicht. Das ist mir dann egal. Aber ich möchte es zumindest irgendwie bis zum Ende gesehen haben, damit ich dieses behaupten kann, okay, ich habe das durchgespielt, obwohl das ja bei vielen modernen Spielen ja auch irgendwie überhaupt nicht mehr so zu behaupten ist, weil was bedeutet durchspielen? Also ist das dann halt wirklich alles auf 100%? Habe ich eigentlich fast, ich habe jetzt bei der PlayStation, da kriegt man ja wirklich diese Platinum Trophy, glaube ich heißt die, oder Platin, wo man dann wirklich alles geschafft hat, habe ich bei keinem einzigen Spiel bisher, weil das ist mir dann doch nicht so wichtig genug, dass ich mich dann wirklich so reinfummeln könnte. Aber dieses ein Spiel so die Hälfte anspielen und dann weglegen, das kann ich auch nicht.
Aber guckt ihr dann auch zum Beispiel, wenn ihr eine Serie anfangt und ihr findet sie nicht gut, guckt ihr sie dann trotzdem zu Ende?
Eine Serie ist immer noch was anderes. Also da passiert es mir schon so, dass wenn mich der Pilot nicht packt oder ich sag mal, ich gebe die ersten 2, 3 Folgen, gebe ich eine Chance. Aber im Regelfall schaue ich zumindest die Staffel zu Ende und sag dann nach der Staffel, okay, ist nicht deine Serie, hat dich nicht mitgerissen, brauchst jetzt Staffel 2 nicht gucken. Aber so dieses zwischendrin aufhören fällt mir da auch extrem schwer.
Ja, ich merk schon. Nee, ich habe da kein Problem damit. Ich lege auch ein Buch wieder weg, wenn mir zum Beispiel Game of Thrones, wenn mir der Schreibstil nicht gefällt und die Story, dann wird's einfach nicht fertig gelesen. Ja, ey, ganz ehrlich, so nach Buch 2 bis 3 dachte ich mir echt so, Alter, was machst du hier eigentlich? Du liest dieses Buch, du hast keinen Spaß dabei, es ist wirklich krumm geschrieben und nö, muss nicht.
Ich finde, bei Game of Thrones, da passiert ja wenigstens noch was. Bei mir geht's oft bei so anderen Fantasy-Büchern hey, ich beschreibe auf den nächsten 200 Seiten nur irgendwelche Landschaften. Und es geht überhaupt nicht voran in der Story. Und da fällt's mir dann oft schwer, mich dabei zu halten. Bei Game of Thrones durch die ganzen verschiedenen Schauplätze hast du ja wenigstens noch irgendwie das überall, wo was passiert. Aber
Ja. Ich finde das, ich möchte gerne einen Punkt kurz aufgreifen. Daniel, du hast gesagt, dass du bei der Serie dann tatsächlich die Staffel zu Ende schaust. Mhm. Da bin ich zum Beispiel rigoros, also, und ich würde es auch bei Computerspielen eigentlich so machen. Also, wenn es keinen Spaß macht, dann höre ich auch wirklich auf, ohne mit der Wimper zu zucken. Für mich ist es schwierig, wenn du mir ein Spiel präsentierst, wo mir die Mechaniken Spaß machen und dann präsentierst du mir 40 Quests. Weil dann ist die Chance sehr groß, dass ich über die nächsten paar Wochenenden eben, wann immer ich kann, die Zeit investiere, um diese Quests dann auch zu machen. Und das geht halt nur mit endlich vielen Spielen pro Jahr. Aber wenn ich eine Serie anschaue, die mir keinen Spaß macht, dann, also ich, zum Beispiel, ich wollte Arrow wirklich mögen. Wirklich. Aber nach der vierten Folge oder so von dem, also so verkünstelten Familiendrama, war es dann echt vorbei. Okay. Und das ist irgendwie so ein, also das finde ich ganz interessant, weil da bist du also mehr Completionist dann als ich, was andere Medien angeht.
Ja, ne? Dachte ich mir nämlich auch, weil ich finde es eigentlich, ich finde es eigentlich so ganz vergleichbar jetzt mittlerweile, die Medien. Oder das, so, also, das Verhalten gegenüber.
Ob man jetzt 10 Folgen von der Serie anschaut oder 120 Stunden in ein Spiel investiert, da ist dann schon noch ein höheres Investment beim Spiel da, so wie ihr das spielt. Also da muss man schon mal auf dem Teppich bleiben.
Aber nur,
bleiben,
wenn man so spielt wie wir.
Ja, allerdings, ja.
Wenn man es in 8 Stunden durchrocken kann, dann ist es ja okay. War ganz nett. Da musste ich vorhin dran denken, als du meintest, ja, so viel wie das Geld wert ist, das Spiel ist, weil da hatte ich mir Bioshock gekauft, das letzte Bioshock Infinite. Und das war irgendwie nach 7 Stunden durch und ich dachte so, ja, dafür hast du jetzt irgendwie 50 Euro ausgegeben. Gut gemacht.
Wie ist es denn, den Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Du hast den, Sarah, vorhin mal betont, als du den Diss gegen mich eingebaut hast.
Ja, welchen denn?
Welcher von den vielen Diss? Dass du halt sagst, okay, ich habe das jetzt gekauft, ich habe da 50, 60 Euro dafür bezahlt und dann möchte ich auch wirklich alles sehen, was ich dort ja im Prinzip für mein Geld gekauft habe.
Ich bin ja schon, also das bin jetzt vielleicht auch wieder nur ich, ich gebe extrem viel von meinem hart verdienten Geld für Medien aus, seien es Bücher, Blu-rays oder eben Videospiele, und irgendwie habe ich immer noch so dieses, oder wie wenn man sich ein Schmuckstück kauft, ich kaufe mir was, ich sehe es im Laden, es gefällt mir unglaublich gut, ich kaufe mir das und nachher merke ich so nach einem halben Jahr so, ey, scheiße, den Ring habe ich mal gekauft, den habe ich gar nie getragen, aber ist immer noch hübsch, aber man hat ihn halt nie getragen, und so geht mir das auch ein bisschen mit Videospielen, ich habe dann immer so das Gefühl so, das habe ich doch damals gekauft. Also ich weiß auch immer, wann ich es gekauft habe und so. Und jetzt, oder hier das neue Pokémon Omega. Oh mein Gott, ich habe mir das direkt zum Start gekauft und habe mich da auch total drauf gefreut. Ich habe noch keine Sekunde gespielt. So, ja, da kriege ich immer ein ganz schlechtes Gewissen.
Ist das bei dir was, dass du sagst, Jonas, Geld spielt da schon auch eine Rolle?
Weniger im Spielpreis. Also es ist weniger so, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich irgendwie 50, 60 Euro ausgegeben und jetzt möchte ich also auch irgendwie einen ganz bestimmten Wert dafür haben. Ich möchte sicher von Spielen gut unterhalten werden, aber das war für die ersten paar Call of Duties waren das halt dann, waren es halt dann 8 Stunden und dann für Mass Effect waren es dann irgendwie 120 Stunden die gute Unterhaltung. Und ich finde, Ich komme aber nicht an den Punkt, wo ich dann das eine besser als das andere bewerten würde, nur anhand der Anzahl der Stunden, die ich unterhalten wurde oder sowas, sondern es ist mehr, was ich wirklich sehen will, ist, was die Spielehersteller daraus gemacht haben. Also für mich ist es gerade bei den AAA-Produktionen ist es wirklich so, dass ich finde dann zum Beispiel halt den Voice-Actor besonders gut und möchte dann auch wirklich gerne alle Szenen mit dem sehen. Also möchte dann auch wirklich gerne das ganze Skript erleben, das für den geschrieben wurde und die Animationen, die da dahinter gesetzt wurden. Also GTA 5, finde ich, ist ein gutes Beispiel, weil ich habe jetzt die ersten 5 Missionen gespielt und ich finde, die Charaktere sind gut geschrieben, witzig, wie halt Rockstar-Games so sind. Und ich würde da auf jeden Fall versuchen, möglichst allen diesen Content zu sehen. Das 75. Autorennen im Nordwesten der Karte ist mir dann egal. Ist dasselbe wie die ersten 5 Autorennen, nur vielleicht halt schwerer. Ja. Es geht mir mehr um, also quasi zu sehen, was von dem Investment des Spieleherstellers da übrig war, als zu sagen, okay, ich habe jetzt 60 Euro ausgegeben, jetzt erwarte ich eine gewisse Menge an Entertainment.
Macht ja, nee, so meinte ich das auch gar nicht, sondern es ist mehr so die damit verbundene Reue, wenn ich es nachher nicht spiele oder durchsetze, weil eben ich kaufe mir auch sehr wenige Spiele im Jahr und dann, ja, deswegen, also bei mir ist es wirklich ein Pile of Shame und Guilt, der dann da rumliegt und nicht gespielt wird.
Auf der anderen Seite beschwören ja die Leute immer wieder das Ende der Spieleindustrie, so wie wir sie kennen. Das heißt, du hast unter Umständen nur ein gutes Lager an Unterhaltung für die nächsten 5 Jahre angelegt.
Ja, na gut, das stimmt. Aber ich muss jetzt auch sagen, wir haben ja alle drei, glaube ich, die Videospielwelt schon ein bisschen länger mitgemacht. Und bis jetzt wird es eigentlich immer noch besser. Also auch, ich bin extrem zufrieden mit der Richtung, in die wir uns derzeit bewegen eigentlich. Weil Spiele immer besser aussehen. Und auch, ganz interessanter Punkt, das, was du meintest mit dem... wollen wir da wirklich drüber reden? Ich weiß es nicht. Mit den Darstellern, die Videospielcharaktere an ihre Stimme leihen, etc. Oder überhaupt eigentlich Charaktere an sich, die ich halt interessant finde. Das geht mir leider genauso. Also ich muss wirklich, bei mir ist ein... Klar kann man kein Spiel mit dem anderen vergleichen und es ist eigentlich auch übergreifend sehr schwierig zu sagen, was mir jetzt genau an dem Spiel gefällt. Aber wenn... mir jemand gefällt, ein Charakter, eine Stimme, ein irgendwas, eine Figur von mir aus, sei es ein kleiner Hund, der ein Nebendarsteller ist, dann muss ich auch auf jeden Fall alles und jede Szene damit haben und das ist auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, speziell, oder?
Daniel, was ist denn deine Wahrnehmung, weil du hast deine eigene Frage gar nicht beantwortet.
Stimmt.
Was war die Frage nochmal?
Bist du, wenn du 60 Euro für ein Spiel ausgegeben hast, bist du dann auf der Position irgendwie, okay, ich erwarte jetzt eine gewisse Menge an Unterhaltung. Ist das für dich ein treibender Faktor, dass du sagst, okay, ich habe 60 Euro ausgegeben, jetzt muss ich da auch wirklich dran spielen?
Jein, also da muss ich schon auch den Punkt von Sarah natürlich auch der Fairness halber dazu sagen, dass ich im seltensten Fall wirklich 60 Euro für ein Spiel ausgegeben habe, da, weil es dann eben Bemusterung gibt oder weil ich es mir mal von Manu oder Micha ausleihen kann, nachdem die es durchgespielt haben. Also das heißt, dieser finanzielle, monetäre Aspekt, der ist da für mich oft dann nie so entscheidend. Dann kommt natürlich bei mir noch auch der Sonderfall hinzu, dass ich oft halt sagen muss, hey, ich muss jetzt dieses Spiel am Wochenende so viel wie möglich davon sehen, weil am Montag ist der Podcast oder so. Und dann habe ich nicht die Zeit, das wirklich ausgiebig auf eine längere Sicht oder sowas zu spielen oder mal versuchen, verschiedene Sachen auszuprobieren, sondern ich spiele halt so viel wie möglich, damit ich auf den Podcast vorbereitet bin. Aber im Regelfall bin ich eigentlich nicht so jemand, der Spielzeit da irgendwie ansetzt. Also wenn ich sage, dieses Spiel hat mich jetzt irgendwie 10 Stunden super gut unterhalten, dann ist mir das auf jeden Fall auch einfach wert. Also dann sage ich nicht, hey, irgend so ein anderes MMO oder was ich, ein Rollenspiel, da hätte ich jetzt ewig lang grinden müssen und da habe ich mich in der Mitte 10 Stunden gelangweilt, weil ich wusste, wenn ich in den nächsten Bereich kommen will, muss ich jetzt mindestens Level 25 sein oder muss ich ewig viel grinden, dann finde ich sowas eher fast nerviger. Also da ist für mich die Spielzeit dann nicht relevant, sondern eher das Spieltempo und das Balancing. Also ich mag tatsächlich so Spiele lieber, die eine schöne Kurve haben an Sachen, die passieren. Also also Uncharted ist für mich immer so ein Beispiel, weil die Leute immer sagen so, ja, was ist denn so gut an Uncharted? Und die wenigsten können das in Worte fassen. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht in Worte fassen, aber wenn ich versuchen würde, würde ich halt immer sagen, dass für mich Uncharted so diese perfekte Kurve an Unterhaltung hat. Du hast dann hast ein bisschen Action, du hast ein bisschen Story, du hast ein bisschen Klettersequenzen, du hast ein bisschen was fürs Auge und es ist immer genau in den richtigen Abmessungen, immer wenn du jetzt sagst, so, jetzt habe ich aber genug Action gehabt, jetzt geht mir das Geballer schon fast ein bisschen auf die Nerven, dann ist genau da der Moment, wo es aufhört und dann kommt wieder was anderes. Und das finde ich halt dann irgendwie viel wichtiger, als dass ich jetzt sage, hey, Uncharted, ob das jetzt irgendwie 10, 12 oder 18 Stunden dauert, ist mir dann eigentlich fast egal. Macht das Sinn als Antwort, oder?
Ja. Ja. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich.
Also, aber gut, das Thema Spielzeit und Money for Value und sowas, das ist dann, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Fass, was wir jetzt hier aufmachen würden. Deswegen, ja, ich möchte an der Stelle dann auch tatsächlich mal die Frage an die Hörer richten, also wie immer in den Kommentaren mal schreiben, mit wem würdet ihr euch da mehr identifizieren können, also seid ihr auch wirklich so der Spieltyp, der so wie Jonas und Sarah da wirklich alles rauspressen wollen, oder seid ihr eher so wie ich, die dann einfach sagen, ja gut, wenn ich einen Teil vom Spiel halt nicht gesehen habe, dann soll das halt so sein, aber dann habe ich halt meine eigene Story erlebt. Ich habe auch am Anfang gesagt, dass das ja durchaus keine falsche Art ist zu spielen. Es soll ja jeder sein Spiel so spielen dürfen, wie er das mag. Und ich kann dann auch verstehen, ich brauch's nicht, aber dass du, Jonas, dann halt oft sagst, lass mir das doch alles so offen wie möglich, lass mich so viele Savegames anlegen wie möglich, so wenig Autosave wie möglich und so wenig Restriktionen. Ich möchte das alles für mich so erleben können. Finde ich dann auch immer wichtig, weil, wie gesagt, ich bin immer ein großer Freund von so Skalierbarkeit, jeder soll sich sein Spiel so skalieren können vom Schwierigkeitsgrad her und von den Speichermethoden und was weiß ich was, wie er das für richtig hält und wie er für sich am meisten Spaß damit haben kann.
Genau, und lasst mich um Gottes Willen die Cutscenes skippen.
Das stimmt.
Oh ja, ganz wichtig, vor allem wenn man ein Spiel 18.000 Mal durchspielt.
Zumindest ganz oft werden ja Cutscenes benutzt, um im Hintergrund was zu laden, aber zumindest ist es dann ganz angenehm, wenn du dann unten so einen kleinen Button hast, der dann anzeigt, hey, ich habe jetzt das, was ich geladen habe, habe ich jetzt geladen und jetzt kannst du sie überspringen. Das kann ich auch manchmal verstehen. Besonders wenn man halt eine Cutscene vor einem Bosskampf hat und den halt 15 Mal probieren muss und dann jedes Mal erst diese Cutscene spielen muss, da kann ich schon verstehen, dass man da genervt ist. Da bin ich ausnahmsweise mal bei euch.
Yay!
Gut, ja wunderbar, dann schließen wir das jetzt mal hier an der Stelle ab. Sehr interessantes Thema. Jonas, du hast ja am Anfang den Wunsch geäußert, dass wir dich öfter mal wieder einladen. Es wird aber, glaube ich, schwierig, weil wenn du immer so lange brauchst für die Spiele, da ist ja bei uns der Podcast schon lange durch, bis du deine 200 Stunden irgendwie in GTA erstmal hinter dich gebracht hast.
Wir werden sehen.
Musst du schneller spielen. Gut, grundsätzlich natürlich, wenn wir ein Thema haben, dann laden wir dich da gerne wieder ein. Sarah lade ich nicht mehr ein, weil die disst ja immer den Moderator.
Ja, das stimmt. Ich will mich auch nicht mehr einladen.
Macht keinen Spaß mehr. Nee, Spaß beiseite. Natürlich bist du auch jederzeit gerne wieder gesehen.
Ja.
Wunderbar, ich danke euch beiden und ich bin mal gespannt, vielleicht hilft dieser Podcast dazu bei, dass diese Spielerkrankheit, die ihr habt, vielleicht wird das ja irgendwann mal von der Kasse anerkannt und dann kriegt Jonas sein 3 Monate Sabbatical bezahlt, zahlt dann die Krankenkasse und OCD oder was hast du gesagt am Anfang?
Ja,
dann OCD. Wir kämpfen dafür, dass das anerkannt wird. Hashtag Awareness. Alles klar, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.